Herzlich willkommen zu Magic Future Money, dem Podcast zum gleichnamigen Schreib- und Ideenwettbewerb, in dem sich alles um mögliche und unmögliche Geschichten vom Geld der Zukunft dreht. Mein Name ist Friedemann Brenneis und in dieser Folge zu Gast ist Manuel Klein. Er ist Mitglied im Vorstand des Monetative e.V., eines Vereins, der sich für die Aufklärung über unser Geldsystem engagiert und damit Teil eines globalen Netzwerks aus NGOs ist, die sich für eine Geldreform hin zu Vollgeld einsetzen. Doch was ist das eigentlich, Vollgeld? Und warum meinen Manuel Klein und viele andere erfahrene und renommierte Ökonomen, dass sich damit zum Beispiel schwere Finanzkrisen wie die von 2008 künftig verhindern ließen? Das wollen wir besprechen und auch, woran es im aktuellen Geldsystem hakt. Über den Unterschied zwischen 100% Geld und Vollgeld und darüber, wie realistisch die Vision eines Vollgelds letztlich ist und ob das bestehende Geldsystem überhaupt reformiert werden kann. Vorab aber noch ein Dankeschön an den Sponsor dieses Podcasts, ohne den das Projekt nicht möglich wäre. Der Magic Future Money Podcast wird unterstützt durch Bitwala. Bitwala ist das deutsche Bankkonto für Euro, Bitcoin und mehr. Kaufe und verkaufe Kryptowährungen einfach, sicher und direkt von deinem kostenlosen Girokonto aus und erhalte bis zu 4,5% Jahresertrag auf deine Bitcoin. Für deinen ersten Trade erhältst du außerdem 20 Euro Willkommensbonus. Den Link dafür findest du in den Shownotes. Und nun viel Spaß bei dem Gespräch mit Manuel Klein. Hallo Manuel, schön, dass du Zeit gefunden hast.
Hallo Friedemann, ja, ich freue mich auch. Spannendes Projekt und schön, dass ich bei dir im Podcast auch sprechen darf.
Ja, super. Ich habe dich eingeladen oder ich wollte gerne mit dir sprechen, weil du dich engagierst in einem Verein namens Monetative. Da habt ihr eine Forderung, ihr möchtet gerne Vollgeld. Gleichzeitig arbeitest du in der Finanzbranche, bist bei einer großen Unternehmensberatung angestellt. Du sprichst jetzt aber hier für den Verein quasi oder mich interessiert die Position dieses Vereins, weil es natürlich um eine Reform des Geldsystems geht. Aber erklär mal ganz am Anfang, das Thema Geld ist für viele sehr sperrig und trocken und die wenigsten wollen sich aktiv damit beschäftigen. Bei dir ist es jetzt anders. Du arbeitest irgendwie in der Branche, du engagierst dich auch noch in deiner Freizeit in einem Verein, der sich um das Thema Geld kümmert. Wie kommt das? Woher kommt deine Begeisterung für dieses Thema? Wie ist dein Werdeweg dahin?
Ja, es ist eine spannende Frage und ein spannendes Thema. Mich beschäftigt das Thema wirklich schon sehr lange, jetzt schon über 6, 7 Jahre, allen voran der Aufbau und die Probleme des bestehenden Geldsystems. Und das ist auch im Prinzip ja der Grund, warum ich mich mit dem Thema beschäftige. Nicht nur jetzt mit den inhaltlichen und ökonomischen Fragen zum Geldsystem, sondern eben auch die technische Seite, also rund um Blockchain-Technologie, Distributed Ledger-Technologie, da in dem Feld betätige ich mich jetzt eben auch beruflich. Aber woher kommt diese Begeisterung? Also ich habe mich im Bachelor irgendwann, ich habe im Wirtschaftswissenschaften studiert und habe mich dann irgendwann gefragt, also wenn ich jetzt hier schon Wirtschaftswissenschaften studiere, dann muss ich doch auch verstehen, was da in der Krise 2008 so schiefgelaufen ist. Ja? Das war also so ein bisschen mein eigener Anspruch an mich selbst. Und habe mich dann also auf die Reise begeben im Auslandssemester in Spanien, als dann die Zeit vorbei war, wo man ja viel gefeiert hat habe ich mich also viel, oder habe mich auf die Suche gemacht, was da denn schiefgelaufen ist und bin dann auf sehr spannende Inhalte gestoßen, allen voran auch durch einen Zufall, wo ich Videos gesehen habe von einer Schwesterorganisation von dem Verein Monetative aus Großbritannien, die also das Geldsystem beleuchtet haben und dann dargestellt haben, wie das heutige Geld also entsteht. Und das war völlig neu für mich und das war dann wie so ein Rabbit Hole, das hört man ja häufig auch in der Krypto-Szene, wenn man sich mit der neuen Technologie beschäftigt, was auch absolut stimmt. Aber mein erstes Rabbit Hole war also praktisch das Geldsystem, das bestehende Geldsystem. Und dann habe ich mich also auf die Suche gemacht nach Erklärungen, wie das Ganze denn wirklich funktioniert und wie also diese enormen Mengen an Geld, an zusätzlichem Geld, die also dann zum Beispiel auch in der Krise entstanden sind und irgendwelche Assets gesucht haben, allen voran Häuser, wo das denn herkommt. Und genau, das ist also meine Motivation gewesen, sich mit dem Geldsystem zu beschäftigen.
Lass mich da mal ganz kurz einhaken, da habe ich eine Frage. Das klingt jetzt so, als hättest du was studiert in die Richtung, aber das wäre nicht Teil dieses Studiums gewesen, diese Frage. Ich meine, diese Finanzkrise, ja. Die hat die ganze Welt beschäftigt, die seit Jahren. Das ist doch das große Thema. Und so wie du das erzählst, klingt das, als wäre das in deinem Studium aber immer außen vor geblieben und du hättest dich irgendwie selber auf die Suche nach Erklärung machen müssen. Ist das so oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
Nee, das hast du richtig verstanden. Das ist durchaus so und das würde ich auch der Ökonomie, also der wissenschaftlichen Herangehensweise in diesem Bereich stark ankreiden. Ja, also das ist auch jetzt, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, eigentlich nichts Neues, dass diese Kritik geäußert wird, dass also zum Beispiel auch die Textbücher in der Ökonomie, also das Geldsystem, nicht wirklich korrekt und adäquat darstellen. Ja, da gibt's Theorien, die man immer wieder noch liest und die auch dargestellt werden, beziehungsweise die ja das Geldsystem darstellen sollen und die Gelderzeugung darstellen sollen, allen voran der Geldschöpfungsmultiplikator, der aber so in der Realität überhaupt nicht zutrifft. Ja. Und dann das viel größere Problem, dass also in den makroökonomischen Modellen auch zum Beispiel Banken immer als Finanzintermediäre angesehen werden und aber diese elementare Funktionsweise von Banken im bestehenden Geldsystem gar nicht richtig beleuchtet wird.
Und mit elementarer Funktionsweise meinst du, dass sie Geld schöpfen auch?
Genau, also heutzutage ist es eben so, also man fragt sich, das wird ganz aktiv oder ganz aktuell, wenn man sich auch über die Zukunft des Geldes in irgendeiner tokenisierten digitalen Form, zum Beispiel über eine Blockchain, Gedanken macht, muss man sich natürlich fragen, wo kommt dieses Geld her, was heute überhaupt als Geld benutzt wird. Ja? Und viele denken da eben immer an die Zentralbank oder an den Staat, aber verkennen die elementare Rolle von Geschäftsbanken in dem Prozess, also privaten Institutionen. Und der Großteil des Geldes, also im Euroraum sind es rund 80%, im US-Dollar-Raum auch, aber in Großbritannien sind es zum Beispiel 97% der Geldmenge, dieses Geld wird eben von Geschäftsbanken erzeugt. Immer dann, wenn sie einen Kredit vergeben, beziehungsweise irgendwie Finanzaktiva oder auch andere Aktiva, andere Vermögenswerte, zum Beispiel auch Immobilien, ankaufen. Ja. Also es ist eine ganz einfache Bilanzverlängerung. Auf der Aktivseite kommt dann das zusätzliche Asset hinzu. Das wäre dann eben ein Wertpapier, eine Immobilie, aber auch zum Beispiel der Kreditvertrag. Ja. Und auf der Passivseite als eine Verbindlichkeit wird dann das Geld erzeugt. Ja. Und was wir also im Prinzip als Geld nutzen, ist einfach ein Anspruch an eine Bank auf Auszahlung von Geld.
Genau, wir hatten das Thema ja auch im letzten Podcast schon besprochen mit Alfred Eibel. Der hat das Geldsystem ganz gut erklärt, auch nochmal den Unterschied zwischen Zentralbankgeld und dem Giralgeld, dem Buchgeld, was wir benutzen. Wir gehen da gleich auch noch mal ein bisschen drauf ein, aber ich würde noch mal tatsächlich gerne zurückkommen auf diesen Ausbildungsaspekt. Denn ist es tatsächlich so in den ökonomischen Wissenschaften? Das klingt für mich jetzt so, als wäre das sehr schulisch. Da wird etwas gelehrt und das ist dann so. Aber eigentlich ist doch die Vorstellung, wenn man was mit Ökonomie studiert, dass man sich kritisch mit verschiedenen Ansätzen auseinandersetzt, dass man lernt, darüber nachzudenken, dass man evaluiert und vielleicht auch Konzepte gegeneinander abwägen kann. Aber das findet nicht statt, so wie ich dich jetzt verstanden habe.
Also das findet soweit nicht statt. Es kann sein, dass es jetzt einige Unis gibt, oder das weiß ich auch, die das Ganze aufbrechen wollen. oder vor einigen Jahren schon aufbrechen wollten und dies dann auch getan haben, dass man sich also wieder dem Pluralismus in der Ökonomie etwas öffnet. Das habe ich aber so nicht kennengelernt. Also in so einem Bachelor- und Masterstudium, das ist ja sowieso relativ verschult, also es hat nichts mehr mit den alten Zeiten eines Diploms sozusagen zu tun. Also ich habe mich da auch mit vielen Leuten aus der älteren Generation unterhalten, die dann auch VWL studiert haben vor einigen Jahren beziehungsweise Jahrzehnten. Und da sah das Studium noch ganz anders aus, dass man also, wie du auch sagst, viel gelesen hat, viele Denkschulen verglichen hat und dann also auch unterschiedliche Ansätze zugelassen hat. Das findet so heutzutage eigentlich, oder beziehungsweise als ich studiert habe, das war jetzt zwischen 2011 und 2017, da hat das nicht stattgefunden. Aber mich würde es jetzt wundern, wenn es also einen ganz starken plötzlichen Shift gäbe. Sondern es läuft eher so, es gibt also die klassischen Lehrbücher, wo dann gewisse Inhalte vermittelt werden und die werden dann halt den Studenten vermittelt, da muss man durch. Und im höheren Abschnitt des Studiums, also Ende des Bachelors, aber dann vor allem natürlich auch Master, gibt es dann natürlich Wahlmöglichkeiten, in welche Richtung man sich spezialisieren will. Aber so, dass da jetzt ein Diskurs über unterschiedliche Denkschulen oder Herangehensweisen stattfindet, das kenne ich so jetzt nicht.
Und das ist ja aber, ich glaube, da greife ich jetzt nicht zu viel vorweg, wenn wir sagen, das finden wir beide problematisch, denn du engagierst dich ja jetzt quasi in deiner Freizeit im Monetative e.V. dafür, eben auch Geldbildung zu verstärken und Angebote zu machen, seriöse Angebote zu machen. Denn das ist ja auch immer das Problem. Die Leute, die das kritisieren, das bestehende System oder darauf verweisen, dass es ja noch andere Denkrichtungen gibt, die man verfolgen könnte. Also als die mir zum ersten Mal begegnet sind, hatten die immer was von, oh, das sind diese Crash-Propheten und das sind diese Verschwörer und sowas. Die sind doch bloß neidisch, dass das nicht funktioniert. Und das jetzt rückblickend finde ich das sehr kritisch, dass man da einfach nicht auf Augenhöhe diskutieren kann. Und das finde ich eben sehr interessant. Bei dem Monetative e.V., ihr seid ja ein großer Verein, und ihr seid sehr spezialisiert auf euer Thema und ihr habt einen wissenschaftlichen Beirat und ihr geht das von einer sehr, also wenn man auf eure Seite kommt, dann ist man nicht zuerst abgestoßen, dass man denkt, hier will mir vielleicht jemand was anderes verkaufen, sondern denkt so, oh, ach guck mal an, Information und das ist jetzt gar nicht so doof. Vielleicht lass uns mal auf den Monetative e.V. zu sprechen kommen. Ja. Was ihr denn genau seid, also vielleicht kannst du mal was zu der Struktur erzählen, wie viele Mitglieder ihr habt. Das sind ja wirklich auch viele Leute aus der Finanzindustrie, die sich wirklich gut auskennen und was euer Hauptziel ist mit diesem Verein.
Ja, gerne. Also wie du schon gesagt hast, wir haben den Anspruch dran, wissenschaftlich zu arbeiten. Und bei uns geht es jetzt auch nicht um alternative Denkrichtungen oder Denkschulen, wie man es jetzt vielleicht in der pluralistischen Ökonomie befürworten will, sondern wir schauen uns eigentlich nur die Realität an. Ja. Das ist also ein großer Teil des Vereins, der mich auch so angezogen hat damals, als ich mich dann 2014 an den Verein gewendet habe. Es geht im Prinzip einfach nur darum, die Funktionsweise des bestehenden Systems klar zu beschreiben und aber auch natürlich die Probleme dann zu beschreiben. Und dann fordern wir eben also die alternative Vollgeld. Das können wir uns gleich nochmal anschauen. Ja. Das heißt, der Verein wurde 2012 gegründet von einem Professor, der sich also sehr stark mit dem Geldsystem auseinandergesetzt hat und dann auch das Vollgeldkonzept entwickelt hat. Das ist der Professor Josef Huber. Der hat sich mit Klaus Kawert, einem Politologen, zusammengetan und die haben dann also den Verein aufgebaut. Wir haben aktuell jetzt rund 150 Mitglieder in ganz Deutschland, ein paar aber auch in Österreich und der Schweiz. Und wir setzen uns im Prinzip dafür ein, wie gerade schon gesagt, die Aufklärung über die Funktionsweise, aber auch die Dysfunktionsweise des Geldsystems, wir wollen darüber aufklären. Und da ist weiterhin ein Riesen, da liegt ein großes Stück Arbeit vor uns, denn bis heute, auch wenn seit 2014 eben zum Beispiel die Bank of England das erste Paper veröffentlicht hat, die also die Funktionsweise des bestehenden Geldsystems ganz klar und deutlich beschreibt und danach 2014 2016 kam dann die Bundesbank und hat das auch sehr, sehr eindeutig beschrieben. Auch wenn das im Prinzip, also heutzutage könnte man sagen, der Stand der Wissenschaft ist, ja, also wie Banken Geld erzeugen, auch wenn das so ist, dann ist das weiterhin sehr, sehr unbekannt. Also ich merke das auch jetzt in meinem Beruf, aber auch in den letzten Jahren immer wieder, auch wenn man mit Experten spricht oder Bankern oder anderen Personen, da ja, trifft man häufig noch auf eine ganz andere Vorstellung, wie das Geldsystem eben funktioniert. Das hat natürlich auch seine Gründe, ja. Also warum sollte man sich über die Funktionsweise des Geldsystems überhaupt Gedanken machen, wenn es da keinen wirklichen Grund gibt, dies zu tun, weil im Prinzip alles funktioniert und alles läuft, ja. Und natürlich, die Bildung in der Ökonomie, in der Volkswirtschaftslehre hat auch schon vor 30 Jahren das Geldsystem in dem Sinne inkorrekt beschrieben, beziehungsweise die Rollen von Banken inkorrekt beschrieben. Und wenn man dann so ausgebildet wird, dann ja, glaubt man das im Prinzip auch so und baut dann sein Konstrukt von der Funktionsweise der Ökonomie auch darauf auf. Und da setzen wir also an und versuchen, das aufzubrechen und betreiben also ja viel Aufklärungsarbeit über die Funktionsweise und aber eben auch Dysfunktionsweise des bestehenden Geldsystems.
Das klingt ein bisschen wie... Mich erinnert das an den Führerschein. Den macht man einmal, lernt die Theorie, hat die Prüfung und dann beschäftigt man sich aber eigentlich nie wieder damit, welche neuen Regeln denn dazu kommt, oder
ja.
Oder macht die wenigsten machen den Erste-Hilfe-Kurs nochmal neu und verfolgen halt vielleicht Strategien dann im Ernstfall, die eigentlich schon wieder überholt sind an der Stelle. Das ist tatsächlich kritisch. Ich habe da in gewisser Weise Verständnis dafür in dem Sinne, dass das halt rational ist. Man kann nicht alle drei Jahre wieder die Grundlagen lernen. Andererseits ist es natürlich in so einem wichtigen Thema wie Geld, wo ja wirklich auch viel von abhängt, ist das wichtig, dass wir da alle auf dem aktuellen Stand sind. Lass uns doch nochmal kurz das zusammenfassen. Also in der letzten Folge hat mir Alfred Eibel das Geldsystem, wie ich finde, sehr gut erklärt. Ich würde das mal kurz zusammenfassen und du kannst mich ja korrigieren, falls du denkst, ja, ich habe da auch irgendwo noch, bin da falsch abgebogen.
Ja, super.
Und zwar, also die Kernaussage war eigentlich, grundsätzlich müssen wir ein bisschen differenzieren zwischen Geld und Währung. Geld kann erstmal in einem Kontext ganz vieles sein. Das kann auf dem Schulhof Abziehbildchen sein oder sowas. Mhm. Und Währung ist etwas, das wird vom Staat ausgegeben. Deswegen steht ja Geld auch selten in Gesetzestexten drin. Und bei der Währung, da haben wir im Eurosystem eben dieses Zentralbankgeld. Das wird von der Zentralbank ausgegeben. Das kennen wir als Bargeld in analoger Form, Scheine und Münzen. Und das gibt es auch noch als digitales Geld. Dazu haben wir als Privatperson aber keinen Zugang. Das sind quasi Konten, genau, die Banken bei der Zentralbank haben. Genau. Und dieses Zentralbankgeld ist das einzig gesetzliche Zahlungsmittel, was wir haben, tatsächlich. Und dann gibt es eben noch die zweite Form von Geld. Und das ist das, wo du gesagt hast, 80% davon existieren. Das ist das von Banken geschöpfte Geld, was wir auf dem Konto haben, was aber in dem Sinne eigentlich eben nicht die offizielle Währung ist des Landes, sondern nur eine Repräsentation. Das heißt, wir haben das Versprechen der Bank, dass wir dieses Geld bekommen, wenn wir es abheben wollen, zum Beispiel dann in der echten Währung, in Bargeld. Und dieses Versprechen können wir aber eben sehr bequem digital hin und her schicken. Und das machen wir über PayPal oder das machen wir mit einer Banküberweisung. Und da im Hintergrund wird das schon noch, das ist so leicht verankert mit dem Zentralbankgeld, aber eben nicht eins zu eins. Da haben wir einen riesen Hebel drin und das verursacht so ein bisschen Probleme, weil da natürlich auch eine Kontroll- und Steuerungsmöglichkeit verloren geht, was man jetzt so an der seit Jahren dauernden Nullzinspolitik sieht. Ich habe da erst heute Morgen im Radio, hat ein Experte gesagt, die Meinungen gehen so weit auseinander. Die einen sagen, die Inflation wird bald hochgehen, die Zentralbanken müssen die Zinsen anziehen. Die anderen sagen, das wird noch 10 Jahre, werden wir Nullzinsen haben. Und das ist einfach, gerade für Laien ist das so unverständlich, wie das denn zusammenhängen kann. So, bin ich da irgendwo falsch abgebogen? Habe ich das nach deinen Recherchen richtig zusammengefasst?
Ja, ich würde sagen, das kann man auf jeden Fall so darstellen. Also nochmal als Takeaway, so Key Takeaway, kann man im Prinzip sagen, das Bankengeld, das sogenannte Giralgeld, also die Zahlen, die wir auf dem Konto haben, das ist praktisch einfach nur ein Anspruch auf Bargeld. Ja? Und dieser Anspruch auf Bargeld, der ist halt nur zu einem kleinen Teil gedeckt. Es war vor Quantitative Easing, das ist diese massive Gelderzeugung von den Zentralbanken, wo es aber gar nicht um das Geld an sich geht, sondern eher um den langfristigen Zins. Aber bevor das passiert ist, also nach der Krise, da war also nur rund ja, irgendwie 3% der Geldmenge war in Zentralbankgeld gedeckt. Jetzt ist das Ganze sehr stark angestiegen, ja, aber weiterhin im Bargeld haben wir eine Deckung irgendwie von 1-2%. Ja. Das heißt, wir nutzen Gutscheine auf Bargeld als Geld und diese Gutscheine auf Bargeld, die sind also nur zu einem Bruchteil gedeckt. So kann man sich es praktisch auch nochmal vor Augen führen. Es ist aber im Prinzip das, was du gesagt hast.
Ja, und im Ernstfall ist es eben so, es gibt diesen Einlagensicherungsfonds, bis 100.000 Euro auf der Bank ist das gesichert und alles, was man darüber hinaus auf dem Konto hat, ist eigentlich Teil der Bilanzsumme der Bank und im Ernstfall weg. Und das war eben auch der große Kritikpunkt von Herrn Eibel von Attac, dass sie gesagt haben, das darf ja nicht sein. Eigentlich, und das ist die Forderung, brauchen wir Eurokonten. Jeder Bürger muss die Möglichkeit haben, eben auch digital Zentralbankgeld zu halten, was dann im Falle einer Krise der Bank, so wie wir sie ja 2007, 2008 in der großen Finanzkrise erlebt haben, dass das Geld der Sparer nicht weg ist, sondern dass das gesichert ist, das Institut geht, kommt ein anderes, übernimmt dieses Eurokonto, ist genau das Prinzip. Jetzt ist euer Stichwort bei Monetative e.V. Vollgeld. Geht das in die ähnliche Richtung? Wie unterscheidet sich das von diesem Euro-Konten-Konzept?
Also der Grundgedanke ist relativ ähnlich. Also ein Euro-Konto in dem Sinne kann man jetzt natürlich ausgestalten in unterschiedlicher Art und Weise. Man kann entweder sagen, man öffnet einfach ein Konto bei der Zentralbank und ermöglicht also dann den Nichtbanken, also dem Publikumssektor, der keine Banklizenz hat, also das Halten von Zentralbankgeld innerhalb der Zentralbankbilanz. Das wird auch aktuell stark diskutiert im Zuge der Debatte um Central Bank Digital Currency, ja, also CBDC. Hat man sicherlich auch schon mal gelesen, kommt man eigentlich gar nicht drum herum, weil so viel eben darüber auch in den Medien berichtet wird. Und da ist also auch der Gedanke, gut, Bargeld ist im Prinzip heute die einzige Verbindlichkeit der Zentralbank, die wir Nichtbanken also halten können. Ja, es ist also sozusagen sicheres, staatliches, öffentliches Geld. Sicher, warum? Weil die Zentralbank kann nicht pleite gehen. Da steckt ein Staat dahinter mit Abermillionen Steuerzahlern. Und die kann auch im Zweifel, weil sie die einzige Institution ist, die also dieses Bargeld erzeugen kann, kann sie auch mit negativem Eigenkapital arbeiten. Da gab es auch in der Vergangenheit schon einige exemplarische Beispiele. Ja. Das heißt, das Zentralbankgeld ist also weitaus sicherer oder wird als sehr viel sicherer wahrgenommen als das Geschäftsbankengeld, weil die Geschäftsbanken unterschiedliche Risiken in ihrer Bilanz haben und man als Gläubiger der Bank, wenn man also das Geld bei der Bank hält, als Forderung gegenüber der Bank, beziehungsweise wenn die Bank einem eine Verbindlichkeit ausschreibt, was das heutige Geld eben auch ist, dann ist man diesen Risiken ausgesetzt. Und das sind Liquiditätsrisiken, weil die Bank eben nur relativ wenig Liquidität vorhält. Es sind Gläubigerrisiken und Kreditrisiken, weil ein großer Teil der Bankbilanz eben Forderungen sind und man hat Marktpreisrisiken durch andere Assets, in die die Bank investiert ist. Ja. Und alle diese Risiken machen das Bankengeld also nicht so sicher wie das Zentralbankengeld. Und der Gedanke bei so sicheren Zentralbankgeldkonten ist jetzt einfach, ja, eine Eröffnung eines Kontos bei der Zentralbank. Das wird, wie gesagt, auch jetzt diskutiert im Zuge von CBDC. Da gibt es dann unterschiedliche Ausgestaltungen, ob das Ganze jetzt noch irgendwie über den Bankensektor laufen soll. Aber der Grundgedanke ist immer, man hält praktisch eine Verbindlichkeit der Zentralbank. Und das kann man machen und wir vom Verein Monetative befürworten das auch unter gewissen Bedingungen. Ja, wir haben da auch ein Positionspapier zu Central Bank Digital Currency geschrieben. Das soll nämlich also unverzinst sein, dieses Geld. Ja, wir sagen, das ist ein sicheres Geld, da braucht es keinen Zins drauf geben. Und es soll vor allem auch 100% austauschbar oder eintauschbar sein gegenüber dem Bankengeld. Und dann definieren wir noch so ein paar andere Kriterien. Wenn den Zuhörern das interessiert, kann man das gerne nachlesen. Das Positionspapier findet man bei uns auf der Website. Das heißt, das ist also eher die Debatte Central Bank Digital Currency oder CBDC. Vollgeld geht dann aber noch einen Schritt weiter. Und das wird auch häufig ein bisschen vermischt, wenn man also jetzt dann liest, also ein CBDC könnte auch zu einem Vollgeldsystem führen. Ja. Das wird dann ein bisschen technischer, weil häufig ist der Unterschied zwischen einem 100% Geld und einem Vollgeldsystem nicht ganz bekannt.
Für mich als Laien klingt das gleich, ja.
Ja, auch Zentralbanker reden häufig von Vollgeld, wenn sie an ein 100% Geldsystem denken. Was ist vielleicht erstmal als ersten Schritt, was ist denn ein 100% Geldsystem? Naja, das wäre im Prinzip ein Geldsystem, was 100% auf CBDC laufen würde, also auf Central Bank Digital Currency. Das bedeutet, wir haben praktisch eine Forderung gegenüber der Zentralbank und die Zentralbank hat alle Konten bei sich in der Bilanz und man hält weiterhin eine Forderung gegenüber der Zentralbank. Sie erzeugt eine Verbindlichkeit gegenüber uns. Dann ist aber die große Frage, durch was werden diese Verbindlichkeiten gedeckt oder in was wird dieses Geld praktisch investiert. Dort gibt es dann Leute, das war auch der Plan von dem Chicago Plan in den 30er Jahren, da gibt es Ökonomen, die also sagen, ja, ist doch ganz einfach, da wandern einfach Staatsanleihen rein, ja, und somit hat man also praktisch ein sicheres Geldsystem oder ein sicheres Geld, was auf der Aktivseite also die Staatsanleihen hält und auf der Passivseite das Geld ausgibt. Das wäre praktisch das 100% Geldsystem, wo Banken auch Intermediäre werden, in dem Sinne, dass sie also nur das Geld verleihen können, was sie vorher eingenommen haben.
Ja? Also kein Geld selber schöpfen durch Kredite, dass man sagt, ich gebe jetzt hier das Haus aus und die Bank muss dafür nur, sagen wir jetzt mal, 10% an Zentralbankgeld im Keller haben, ganz profan ausgedrückt, und kann aber einen Kredit über 100% erzeugen und schöpft damit Geld, das entsteht.
Genau. Der Nachteil an diesem System ist, dass zusätzliches Geld weiterhin praktisch per Kreditvergabe in Umlauf kommt, ja, und dieser Kredit dann aber, wie gesagt, 100% refinanziert werden muss. Und wenn man sich jetzt mal Ceteris Paribus sozusagen anschaut, was bei jeder zusätzlichen Einheit von Geld, die erzeugt werden muss, geschieht, dann muss also die Zentralbank letztlich diesen Kredit vergeben. Denn wenn also jetzt dann die Bank und diese Kompetenz, die sollte unbedingt auch im Vollgeldsystem bei der Bank bleiben, weil sie kann das sehr viel besser. Wenn die Bank also einen Kredit vergeben möchte, das heißt also die Risikoanalyse gemacht hat und dann also beschließt, den Kredit zu vergeben an den Investor oder an den Unternehmer, der jetzt da vielleicht irgendwas bauen möchte, dann muss sie sich dieses Geld ja erstmal am Markt besorgen. Da kann sie zu anderen Marktteilnehmern gehen und sich das Geld irgendwo besorgen, also das Geld aufnehmen. Aber in letzter Instanz, jeder zusätzliche Euro muss ja dann von der Zentralbank erzeugt werden. Und das Problem in diesem 100% Geldsystem ist dann eben, dass die Zentralbank also jeden Kredit praktisch von der Bank refinanzieren muss. Ja? Das heißt, die Zentralbank bekommt also extrem viel Kompetenzen, auch in der Kreditvergabe. Und das ist also nicht in unserem Interesse sozusagen vom Verein Monetative, sondern wir sagen, oder muss man Josef Huber, dem Professor, der den Verein mitgegründet hat, eben auch hoch anrechnen. Er hat sich das 100%-System angeschaut, was in den 30ern also sehr, sehr stark debattiert wurde und eine große Zustimmung bekommen hat und hat das weiterentwickelt. Und hat es praktisch nochmal vereinfacht. Denn auch im 100% Geldsystem ist es weiterhin so, man hat Zentralbankgeld und man hat den Giralgeldkreislauf. Aber der Giralgeldkreislauf, also das Bankengeld, das ist einfach 100% durch das Zentralbankgeld gedeckt.
Ja, darf ich da mal kurz einhaken? Womit würde denn eine Bank in so einem System Geld verdienen? Weil normalerweise kriegt sie ja Zinsen. Aber Zinsen ist ja auch, also ich müsste ja mehr Geld für meinen Kredit zurückbezahlen. Wo kriege ich denn dann mehr Geld her, wenn, dann müsste ich das ja irgendwo auch über die Zentralbank kriegen oder die Zentralbank müsste dieses Mehrgeld ja dann auch schaffen, dass ich dann der Bank geben kann, damit sie irgendwie einen Plus macht, wenn sie mir einen Kredit gibt.
Du denkst an das zusätzliche Geld, was für die Zinszahlung noch zurückgezahlt
werden muss. Genau, das muss ja dann auch die Zentralbank irgendwie erzeugen und ich muss da ja irgendwie dann rankommen, damit ich der Bank mehr zurückgeben kann.
Ja, also klar, wenn alles Geld von der Zentralbank kommt, ist sie natürlich dafür zuständig, das Geld auch in Umlauf zu geben. Wo oder ob also zusätzliches Geld erzeugt werden muss, um die Zinsen zurückzuzahlen, das ist nochmal eine ganz andere Debatte. Da haben wir auch intern im Verein sehr, sehr lange schon drüber diskutiert. Und da gibt es auch Leute, die sagen dann, da entsteht also so ein Wachstumsdrang, weil die Geldmenge ja immer wachsen muss. So sehen wir es eigentlich nicht, weil die Banken haben auch Ausgaben, eben durch Personalkosten, aber zum Beispiel eben auch Zinsen, die sie an die Einleger dann zahlen. Und dieses Geld wird ja praktisch dem Wirtschaftskreislauf auch wieder hinzugefügt. Ja. Das heißt, man hätte also einerseits zusätzliches Geld, was per Kreditvergabe dann in letzter Instanz von der Zentralbank vergeben wird. Aber du hast natürlich auch noch einen Fluss oder einen Zufluss in die Geldmenge, die also durch Zahlungen von Banken in Form von Zinsen, aber auch zum Beispiel von Löhnen wieder in die Gesellschaft kommt.
Okay, das habe ich verstanden. Danke für diesen Exkurs. Lass uns nochmal zurückkommen jetzt auf den Unterschied zwischen 100% Geld und Vollgeld.
Genau. Und der Professor Huber, der hat sich also jetzt überlegt, warum macht man es denn so kompliziert mit zwei Geldkreisläufen und die eigentliche Problematik, also darüber haben wir noch gar nicht richtig besprochen, der überschießenden Giralgeldschöpfung im bestehenden System, die ließe sich da dann ja gar nicht so einfach lösen, weil die Zentralbank müsste ja dann wirklich also so Mikroentscheidungen treffen über jeden einzelnen Kredit, ob sie dieses Geld jetzt zusätzlich bereitstellt oder nicht. Ja. Und der Gedanke war dann, komm, wir vereinfachen einfach dieses Geld oder diesen Gedanken in dem Sinne, dass wir einfach nur noch eine einzige Geldart haben und nicht mehr Interbankengeld und nicht mehr Geschäftsbankengeld, was zu 100% in Interbankengeld bzw. Zentralbankgeld gedeckt ist, sondern wir haben nur noch eine einzige Geldart und das ist das sogenannte Vollgeld, was also vollgesetzliches Zahlungsmittel ist. So, und dann haben wir also praktisch auch nur noch einen einzigen Geldkreislauf, der also zirkuliert zwischen allen Teilnehmern in der Ökonomie. Das heißt, Banken haben dann in diesem System überhaupt keine Eigenstellung mehr, sondern sind einfach ganz normale Wirtschaftsteilnehmer, so wie sich eigentlich auch jeder heutzutage vorstellt, die also einfach Einlagen einnehmen müssen, also sich refinanzieren müssen. Sie borgen sich irgendwo Geld, sie leihen sich irgendwo Geld und verleihen dieses Geld dann weiter. Ja? Das heißt, eine Bank würde im Vollgeldsystem einfach das werden, wie sich vielleicht Kinder, aber auch eben die meisten Erwachsenen, aber auch Ökonomen heutzutage Banken vorstellen, einfach als Intermediär. Und es gäbe keine zwei getrennten Kreisläufe mehr, sondern nur noch einen. Und dieses Geld wird also dann, und jetzt kommt also auch nochmal, kommt es zu einem großen Unterschied zum 100% Geldsystem, dieses Geld, das soll schuldfrei in Umlauf gegeben werden. Und da gibt es eben zwei Möglichkeiten. Einmal, dass dieses Geld also in den Staatsausgabenkreislauf zugefügt wird. Das heißt, praktisch über das Parlament in die Ökonomie investiert wird. Oder die andere Variante, und der hänge ich eher an, ist praktisch per Bürgerdividende. Das heißt einfach, dass jeder Mensch, jeder Bürger also einen Anteil an dem neu erzeugten Geld, was die Zentralbank erzeugt, wie sie das macht, können wir gleich noch besprechen, also einfach erhält. Wir gehen jetzt aber nicht in die Richtung bedingungsloses Grundeinkommen, weil das lässt sich dadurch nicht finanzieren. Also wir haben das mal durchgerechnet und bei einem Wirtschaftswachstum von 3% im Jahr wären das irgendwie so 800-900 Euro im ganzen Jahr pro Bürger. Das heißt, das ist sehr nett, da würde sich auf jeden Fall jeder freuen, aber es ist jetzt nicht so, dass man darauf ein Leben aufbauen kann, beziehungsweise dass man dadurch ein Grundeinkommen finanzieren kann.
Es wäre quasi nur eine bedingungslose Zugabe quasi.
Genau. Und im Prinzip, also der Gedanke ist einfach der, wenn die Wirtschaft wächst, braucht es, damit die Preise stabil bleiben, auch zusätzliches Geld. Und dieses zusätzliche Geld, das kommt heutzutage eben immer per Verschuldung ins System. Ja? Das heißt, wenn wir also zusätzliches Geld haben möchten, um der Wirtschaft entsprechend dieses Geld auch zur Verfügung zu stellen, um also die Transaktionen zu ermöglichen, müssen die Schulden steigen. Es geht gar nicht anders. Ja? Und diese Verbindung, die bricht praktisch Vollgeld auf und sagt, das Geld soll also schuldfrei in Umlauf kommen und schuldfrei praktisch in die Ökonomie investiert werden. Und das eben über diese zwei Wege, entweder über den Staatshaushalt oder aber über die Bürgerdividende.
Ich finde das alles sehr ansprechend, muss ich sagen. Und auch verständlich, wie du das erklärst. Wir haben es einfacher, es geht so ein bisschen in die Richtung Steuererklärung auf einem Bierdeckel. Warum brauchen wir zwei Geldsysteme? Lass es uns doch weniger komplex machen und einfacher und dass es alles funktioniert. Ich finde das auch, also es gibt so viele Überschneidungen, was du jetzt auch gesagt hast mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Ich weiß, in der Bitcoin-Community kritisieren viele diesen Cantillon-Effekt, der quasi besagt, dass wenn neues Geld geschaffen wird, profitieren immer die am meisten, die es als erstes kriegen. Und im jetzigen System sind das die Banken. Und in dem System, was du jetzt besprochen hast, wären das dann alle Bürger.
Genau.
Und ich weiß auch, dass in den USA gab es die Debatte, naja, wenn die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht und wir immer mehr produzieren, wer soll das denn alles kaufen? Wir müssen doch den Leuten das Geld geben, damit die unsere Produkte überhaupt kaufen können. Was ich natürlich einen klugen Gedanken finde. Und dann auf der anderen Seite stellt sich mir natürlich die Frage, ja, wenn das so überzeugend ist, warum haben wir das denn nicht? Wo ist denn der Haken daran? Gibt es einen Haken aus deiner Sicht? Also zum Beispiel hört man ja häufig, ein Argument ist, warum die Zentralbank sich so zurücknimmt aus dem Geldschöpfungsprozess oder warum diese Public-Private-Partnership zwischen Geschäftsbanken und Zentralbank entsteht, ist, dass die Banken das alles viel besser regeln können. Die brauchen diesen Markt, die brauchen den Anreiz, die Zentralbank könnte gar nicht Konten für alle Menschen führen, die hat gar nicht die Kompetenz, das entsteht nur im freien Wettbewerb. Wenn du das so abwägst, wo sind tatsächlich Punkte, wo man sagt, da ist das mit dem Vollgeld vielleicht noch nicht perfekt oder woran hakt das, dass wir das umsetzen können?
Also es hakt sicherlich einfach am Verständnis dieses Ansatzes und auch an der, ja, nachdem man das Ganze dann verstanden hat, natürlich dann auch an der Entscheidung, dass das vielleicht wirklich also ein stabileres System wäre. Das heißt, es hakt einfach an den Anhängern. Und was natürlich auch ein Problem ist, also ein prominenter Unterstützer ist der ehemalige spanische oder der ehemalige Präsident der spanischen Zentralbank. Der hat sich also, setzt sich jetzt also sehr, sehr stark für so ein Vollgeldsystem ein. Ich stehe recht eng mit ihm in Kontakt. Und er sagt also, das große Problem ist vor allem auch die Transition, der Weg dorthin. Weil da haben wir natürlich auch schon einige Modelle oder einige Übergangsszenarien entwickelt. Wir sind ja nicht alleine. Der Verein Monetative ist der deutsche Verein, beziehungsweise die deutsche NGO, die das Ganze befürwortet. Aber es gibt also weltweit, ich glaube, wir sind im International Movement for Monetary Reform, sind, glaube ich, 32 Mitglieds-NGOs aus allen unterschiedlichen Ländern, die also praktisch auch so ein Vollgeldsystem fordern. Da hat man in unterschiedlichen Enden auch schon Forschung betrieben, wie man diese Transition schaffen kann. Ja. Und aber das ist sicherlich auch noch so ein Knackpunkt. Wie schafft man das, dass also die Geschäftsbanken da unter so einer Umstellung und dieser Umstellungsperiode nicht massiv leiden? Ja. Und das ist auch so ein Knackpunkt. Da hat sich auch der ehemalige Präsident der spanischen Zentralbank drauf fokussiert und möchte da also das voranbringen, dass man da Lösungen findet. Das ist sicherlich auch noch so ein Punkt. Und natürlich auch Interessenskonflikte. Also es gibt natürlich Profiteure vom bestehenden System, aber auch natürlich auch von der Zentralbankseite, die Ökonomen, die sagen, hey, also das ist eine Operation am offenen Herzen. Warum sollen wir das machen, wenn es bisher eigentlich gut funktioniert?
Wobei dieses Gut ja relativ ist, wenn wir uns diese Finanzkrisen angucken. Und es gibt ja auch Zahlen vom Internationalen Währungsfonds, dass so eine Finanzkrise, die war zwar sehr groß, die wir jetzt erlebt haben 2008, allerdings sind das wiederkehrende Ereignisse, dass wenn man sich die Statistiken, das sind alle, ich glaube so alle 50 Jahre ist ein Land von einer Finanzkrise betroffen im Schnitt.
Na viel, viel weniger. Also die haben, ich weiß jetzt auch nicht mehr genau die Zahlen, aber die sagen wirklich, es gab hunderte von Finanzkrisen und Bankenkrisen in den ganzen vielen Ländern in den letzten 20, 30 Jahren, die im Prinzip alle, und das ist vielleicht noch ein Punkt, den wir auch noch kurz besprechen können, einfach als Gründe für so ein Vollgeldsystem, die alle letztlich auch auf die Dysfunktionsweise des bestehenden Geldsystems zurückzuführen sind. Denn was wir jetzt ja besprochen haben, ist im Prinzip, dass Banken also Geld schöpfen können per Kreditvergabe oder nicht nur können, sondern sie erzeugen das Geld, was wir eben heutzutage als Geld nutzen. Die Zentralbanken haben da eine sehr nachrangige Rolle, die refinanzieren immer nur rückwirkend eben das Bankengeld. Ja. Und das hat also starke Auswirkungen allen voran auf die Assetpreise, weil wenn zusätzliches Geld erzeugt wird für Eigentumsrechtsübertragung an bestehenden Vermögenswerten, dann wirkt das immer inflationär. Weil wenn in dem Beispiel erhöht sich die Geldmenge, aber die Güter- oder Service- oder Warenmenge oder aber auch Vermögenswertmenge, die bleibt konstant. Das heißt, wir haben mehr Geld, was also die gleiche Anzahl von Gütern, Waren, Wertgegenständen sozusagen jagt. Das heißt, das spiegelt sich immer in steigenden Preisen wider. Und gut, das muss man dir wahrscheinlich auch nicht erzählen, dass also die Inflation, wie sie heute gemessen wird, die Verbraucherpreisinflation, also nicht alles abdeckt und allen voran auch eben die Vermögenswerte außen vor lässt. Und genau, diese Vermögenspreisblasen, das haben wir 2008 im Immobiliensektor gesehen und sehen es jetzt aber auch praktisch überall, die ist immer ein Grund dafür, dass dann irgendwann diese Blasen platzen und dann also Bankenkrisen entstehen, weil die Banken also starke Verluste haben, sie müssen ihre Aktiva ja abschreiben. Und das schlägt sich dann natürlich aufs Eigenkapital nieder, was bei Banken sehr, sehr gering ist. Ja, also auch nach der Regulatorik, nach Basel III ist es immer noch sehr gering. Nicht zu vergleichen mit irgendwie Industrieunternehmen.
Hältst du für diesen Kontext die nächste Krise für unausweichlich, wenn sich nichts ändert am System?
Also ich bin davon abgerückt, auch jetzt so ein Prophet zu sein, oder ich meine, ich war das nie, aber ich habe schon viel in der Vergangenheit über die nächste Krise nachgedacht und dachte, das muss doch irgendwann wieder passieren, weil wir haben so viele Schulden im System, jetzt kam Corona und die Schulden sind noch weiter gestiegen und die sind einfach untragbar geworden. Diese Schuldenberge, die können so einfach niemals zurückgezahlt werden, weil auch mehr Schulden, es gibt praktisch mehr Schulden als das gesamtwirtschaftliche Output überhaupt ja ermöglicht zurückzuzahlen sozusagen. Aber es gab jetzt natürlich immer andere Wege. Die Zentralbanken haben jetzt massiv Geld erzeugt, die Staaten sind massiv, haben sich massiv verschuldet. Und also ich würde jetzt, oder ich bin da sicherlich jetzt nicht der Ansprechpartner, der sagt, du, in 1 bis 2 oder 10 Jahren platzt jetzt wieder eine Blase. Was ich aber sagen kann, ist, wir leben in einem sehr fragilen System, was sicherlich auch durch externe Schocks immer wieder auch ins Schwanken geraten kann. Ja. Und das ist natürlich ein Problem. Ja. Und auf lange Frist muss man sich sicherlich etwas einfallen lassen, um von diesen Schuldenbergen runterzukommen. Und da gibt es halt unterschiedliche Möglichkeiten, wie Haircuts oder Austerität, was aber auch nicht wirklich klappt, weil dann entsteht auch wieder kein neues Geld, was also auch Wirtschaftswachstum anleiern kann, was benötigt wird, um aus den Schulden rauszuwachsen. Ja. Und eine Möglichkeit wäre dann eben auch eine Umstellung auf ein Vollgeldsystem, weil die Umstellung auf ein Vollgeldsystem also die Möglichkeit ja ergibt, dass man massiv Schulden reduzieren kann. Also das hat man 1936 im Chicago Plan schon festgestellt und unter dem Vollgeldsystem wäre der Effekt genau derselbe, dass durch diese einmalige Umstellung praktisch auf ein nicht schuldbasiertes System, also eine einmalige Übergangsseniorage anfällt. Und Seniorage, das hört sich jetzt sehr technisch an, das ist aber praktisch ganz einfach, das ist der Münzprägegewinn. Der fällt heute auch dem Staat schon zu, weil der Staat also der Erzeuger von Münzen ist. Und der Münzprägegewinn, der beschreibt praktisch den Unterschied zwischen dem Nennwert der Münze und dem Herstellungswert. Und wenn man diese originäre Seniorage, also jetzt auf die gesamte Geldmenge nutzen würde, was heutzutage nicht passiert, weil wir also in einem Kreditgeldsystem, in einem Schuldgeldsystem legen, dort gibt es immer nur die Zinsseniorage. Also man verdient einen Zins durch die Bereitstellung des neuen Geldes, aber dadurch, dass man das Geld nicht schuldfrei in Umlauf gibt, hat man nicht die originäre Seniorage. Aber wenn man jetzt Vollgeld schuldfrei im Umlauf geben würde, dann würde man diese originäre Seniorage eben realisieren und diese originäre Seniorage, die könnte also erheblich zur Entschuldung der Ökonomie beitragen. Das ist ein riesengroßer positiver Effekt der Umstellung auf Vollgeld. Das heißt, man könnte die Staatsschulden auf ein Niveau bringen, die also sehr viel vertragbarer sind und dadurch, dass das Geld auch weiter zirkulieren kann und also für ja, mehrfach benutzt werden kann, um Schulden auch bei Banken zu tilgen, können also auch darüber hinaus private Schulden im großen Umfang beglichen werden. Und somit würde also auch Vollgeld ja einen positiven Beitrag zur Entschuldung der Ökonomie bereitstellen und könnte also so auch ein Ausweg aus so einer Krise sozusagen sein.
Ich muss ehrlich sagen, mir raucht ein bisschen der Kopf und das, obwohl ich mich ja jetzt auch schon seit einer geraumen Zeit mit dem Thema Geld beschäftige und versuche, das zu durchsteigen und auch meine, da schon einiges an Wissen angehäuft zu haben. Ist das vielleicht eines der Kernprobleme, dass einfach unser System so komplex ist und es so viele Hebel gibt und Faktoren, dass genau dieser Transitionsprozess, über den du gesprochen hast, also wie könnte es gelingen, das bestehende System in ein, sagen wir jetzt mal, besseres System zu überführen, dass der daran scheitert? Ich meine, wenn man Vollgeld googelt, dann kommt man sofort zu dem Ergebnis aus der Schweiz. Da gab es eine Volksabstimmung und 3/4 haben das abgelehnt. Obwohl das ja eigentlich gut klingt. Jetzt könnte man sagen, okay, die Schweiz, das sind halt die Leute, die vom bestehenden Geldsystem vielleicht auch profitieren. Die Schweiz hat ja da einen ganz guten Ruf in der Richtung. Aber andererseits klingt das so ein bisschen, es ist schwer, die Leute davon zu überzeugen. Ich meine, so eine Volksabstimmung ist doch das ideale Mittel, dass man sagt, okay, was wollen denn die Bürger wirklich? Und es war eine Abstimmung, die halt auch nach der Finanzkrise stattgefunden hat, wo man gesehen hat, sowas kann passieren in unserem jetzigen System. Warum gelingt das nicht, die Leute abzuholen und zu überzeugen? Das ist ja, also 3/4 finde ich wirklich, es war jetzt nicht mal knapp.
Ja, also ich gebe dir da recht. Es ist wahnsinnig schwierig und das ist auch sicherlich die große Herausforderung, wo vor der der Verein, aber auch die gesamte Bewegung steht oder auch Geldreformer stehen. Du musst also erstmal das bestehende Geldsystem erklären, musst also dann auf die Probleme aufmerksam machen und erst dann kannst du den Gegenentwurf bereitstellen und auch propagieren. Ja, der Thomas Mayer, das ist der ehemalige Chefvolkswirt der Deutschen Bank, der befürwortet also auch Vollgeld und der hat es auf einem Vortrag bei einer Konferenz, die ich organisiert habe, 2018 mal so dargestellt: Um also eine Alternative überhaupt diskutieren zu können, braucht es erstmal das Verständnis vom Problem. Und da hakt es bei den meisten schon. Und dieses Problem muss man also klar und deutlich auch formulieren können. Und das ist sicherlich auch die Aufgabe, vor der Geldreformer stehen. Und du hast jetzt die Schweiz angesprochen. Also klar, man kann sagen, 75% haben das abgelehnt. Andererseits haben es aber auch 25% befürwortet. Und ja, überleg mal, also 25% der Leute, die da teilgenommen haben, die haben sich wirklich mit dem Geldsystem beschäftigt. Ja, und das sind ziemlich viele Menschen gewesen und haben dann verstanden, dass also heutzutage da etwas läuft, was man gegebenenfalls nicht gut findet und haben dann gesagt, wir wollen da was anderes haben, ein anderes System. Und für uns war das ein riesiger Erfolg. Auch wenn jetzt die Schweiz also nicht sich dazu entschieden hat, ein Vollgeldsystem einzuführen, war diese Debatte also extrem wichtig und relevant für das gesamte Thema. Ja? Dass sich A, die Menschen damit beschäftigen, aber zum Beispiel auch die Presse sich damit beschäftigt. Also was wir in Vorträgen immer gerne zeigen, sind einfach die Headlines, die damals 2018 ja um die Welt gingen. Alle großen Zeitungen und alle großen Online-Plattformen haben plötzlich über das Geldsystem berichtet und haben plötzlich Artikel geschrieben wie, Moment, warte mal, also heutzutage erzeugen Banken Geld, wusstet ihr das überhaupt? Ja. Und jetzt gibt's da so eine, Initiative in der Schweiz, die wollen das ändern. Was hat's denn damit auf sich? Ja? Das heißt, die Initiative, die hat's geschafft, das Thema zumindest in dem Zeitraum, also auf die mediale Präsentierzelle zu legen, dass man da wirklich sich drüber Gedanken gemacht hat. Und insofern haben wir also für uns gesagt, das war ein Riesenerfolg, weil diese Initiative es also geschafft hat, dass man überhaupt über das Thema diskutiert. Ja. Und klar, also das ist natürlich noch lange nicht vorbei. Das heißt, das Thema wird uns weiterhin begleiten. Und wir müssen uns natürlich auch als Bewegung mit den neuen Realitäten auch ja auseinandersetzen, zum Beispiel was auch auf Zentralbankebene passiert oder passiert ist in den letzten Jahren. Da stehen wir auch intern so ein bisschen in Diskussion. Wir fordern praktisch eine vierte Staatsgewalt, eine unabhängige Staatsgewalt, angelehnt an Exekutive, Judikative und Legislative, kommt dann die Monetative dazu. Aber häufig wird es eben auch dargestellt einfach als dass dann die Zentralbank praktisch das Geld erzeugt. Und was wir also sagen, die heutigen Zentralbanken, die sollen nicht die monetative werden, sondern es muss irgendwie eine neue Organisation werden. Und gerade auch diese Zwiespalt zwischen einer staatlichen Währungsbehörde, die heutzutage also die Zentralbanken sind, und dem, was wir als Monetative fordern, was häufig eben auch dann als Zentralbank beschrieben wird, damit muss man sich natürlich auch auseinandersetzen. Und das Konzept ist sicherlich jetzt auch noch nicht komplett ausgebaut. Ja. Liegt einfach auch daran, dass, guck mal, ich bin auch jetzt ehrenamtlich bei dem Verein tätig seit Jahren. Und das sind alles Leute, auch weltweit, die kriegen dafür kein Geld und beschäftigen sich mit so etwas Komplexen wie das Geldsystem. Und ja, es fehlt also noch so ein bisschen der Durchbruch, auch in der Wissenschaft, in der Ökonomie, dass sich da mehr Menschen mit beschäftigen. Glücklicherweise hat die Debatte rund um die Technologie, also gerade der Blockchain und Distributed Ledger Technologie, also diese Debatte um die Funktionsweise des Geldsystems massiv befeuert und hat die also massiv unterstützt. Allen voran eben wegen der Frage, sollte die Zentralbank jetzt auch irgendwie ein Kryptogeld ausgeben, ja? Also so ein CBDC ausgeben, ja? Dass die Zentralbank da, dass es der gar nicht um die Technologie geht, wird zum absoluten Großteil in der Debatte ausgeblendet, ja? Also wenn man über CBDC liest, dann liest man meistens auch irgendwie über eine Blockchain-Währung oder ein Kryptogeld. Das ist überhaupt nicht gesagt und der Zentralbank geht es da sicherlich auch gar nicht drum. Aber was die Technologie auch geschafft hat, ist, dass jetzt über das bestehende System nachgedacht wird und dann jetzt eben auch seit einigen Jahren vermehrt doch auch Vollgeld immer wieder auch wissenschaftlich thematisiert wird und angesprochen wird, sei es in Form eines 100% Geldes oder dann auch wirklich als Vollgeld, wo man sagt, also Vollgeld, praktisch kein Schuldgeldsystem mehr, sondern ein Asset-based Geld sozusagen. Und da sind die Parallelen zu zum Beispiel Kryptowährungen auch ganz, ganz stark, weil auch Kryptowährungen oder Bitcoin, die sind ja keine Verbindlichkeit irgendeiner Partei, die dieses Geld ausgegeben hat. Also wenn wir Bitcoin halten, halten wir keine Forderung auf Bitcoin, sondern wir halten einfach Bitcoin. Ja. Und genau so wäre es dann eben auch bei Vollgeld. Wir würden einfach Vollgeld halten und jeder würde einfach Vollgeld halten. Man kann dieses Vollgeld dann auch verleihen, ja, wie es auch im DeFi-Space eben passiert. Und dann würde ein Intermediär dieses Vollgeld aufnehmen, ob der jetzt zentral oder dezentral ist, spielt ja gar keine Rolle, und würde diese Tokens dann eben weiterverleihen. Ja. Und insofern, ich vergleiche das ganz gerne auch immer mit irgendwie Bitcoin, dass man sagt, okay, Bitcoin ist praktisch ein dezentrales, nicht staatliches Geld, und bei Vollgeld, aber halt ein Aktivgeld, und Vollgeld wäre eben also ein Aktivgeld, was von einer unabhängigen vierten Staatsgewalt der monetative schuldfreien Umlauf gegeben wird, was also irgendwie der Bevölkerung gleichsam dann zugutekommt, weil man also an dieser originären Seigniorage partizipiert.
Ich muss mal kurz einsteigen an der Stelle, weil es ist wie so oft in diesen Diskussionen, man kommt dann so schnell vom einen ins andere und es ist so super interessant und ich wollte eigentlich schon, ich habe dir so gerne gelauscht, aber ich wollte eigentlich sagen, dass ich das total bereichernd fand, dass du gesagt hast, diese 25% in der Schweiz sehen wir eher positiv, als die 75% negativ zu sehen, weil im letzten Gespräch, im letzten Podcast mit Herrn Eibel von Attac war es ja so, Attac ist aus der Forderung der Finanztransaktionssteuer mit entstanden, vor 20 Jahren, und auf die Frage, was denn erreicht wurde in dem Bereich, hat er gesagt, wir sind keinen Schritt weitergekommen. Und das fand ich sehr, sehr deprimierend irgendwie. Und deswegen finde ich das erfrischend, wenn du sagst, naja, wir haben zumindest schon mal 25% der Leute irgendwie dazu gebracht, sich kritisch damit auseinanderzusetzen. Und in den 75%, die dagegen gestimmt haben, vielleicht die Hälfte hat sich überhaupt nicht mit dem Thema auseinandergesetzt und hat vielleicht einen Zeitungsartikel gelesen und dann die Entscheidung getroffen. Und deswegen, Du hast so viele Sachen erzählt, wo ich noch anknüpfen wollte. Das andere war mit der Struktur der Zentralbank und monetative und vierte Gewalt. Darauf können wir gleich noch zu sprechen kommen. Aber was du jetzt zuletzt gesagt hast mit Bitcoin, das finde ich eben auch sehr interessant und ein Aspekt, der, glaube ich, oftmals unterschätzt wird. Wenn man das, Bitcoin wird ja oftmals so abgetan als dieses weirde Internetgeld und niemand kontrolliert das und alles. Aber wenn man das in diesem Punkt gegenüberstellt, wir haben so eine große Organisation wie Attac, die seit 20 Jahren die Finanztransaktionssteuern fordert und es gibt null Fortschritt, obwohl eine große Finanzkrise dazwischen war und der beste Grund, das zu ändern. Und gleichzeitig alles, was ja heute im Bereich Blockchain und Distributed Ledger Technology stattfindet, allein diese ganze Debatte, ist ja nur entstanden durch Bitcoin. Hätte es Bitcoin nicht gegeben und gezeigt, dass das funktioniert und dass man das anwenden kann, dann wären wir wahrscheinlich noch nicht so weit. Und das finde ich sehr interessant, dass dieses Projekt letztlich ohne diese klassische Organisationsstruktur so viel bewegt hat, so viele Leute zum Nachdenken, zum Überdenken, zum Neukonzipieren gebracht hat. Aber das nur am Rande, was ich tatsächlich, wo ich nochmal drauf eingehen würde, gerne ist dieser Punkt mit der vierten Gewalt. Denn es ist ja tatsächlich auch ein Problem der Zentralbanken, was oft kritisiert wird. Und da sind wir auch wieder ein bisschen bei unserem Einstiegsthema, dass A, diese Institution außerhalb demokratischer Kontrolle stattfinden, dass niemand wird gewählt in der Zentralbank vom Souverän, also wir haben da gar keinen Einfluss drauf, sondern dass sich diese Entscheider, die ja über unser Geldsystem bestimmen und so unser Leben beeinflussen, eigentlich auch aus einem sehr kleinen Zirkel rekrutieren. Leute, die sich kennen, Leute, die in dem bestehenden System Karriere gemacht haben und daher auch diese Ansichten vertreten, was ja wirklich ein Problem ist. Dadurch zementiert sich ja die Sichtweise. Also da gibt's ja auch dann keinen Pluralismus in so einer Institution, wo man sagen würde, vielleicht ist das der Punkt, wo eine Diskussion entstehen könnte und auch dieser Transitionsprozess hin zu Vollgeld vielleicht mal initiiert werden könnte. Was wäre denn eure Idee von dieser Monetative als vierte Staatsgewalt? Wie könnte das denn aussehen? Jetzt mal einfach gesprochen.
Also wie wir es uns vorstellen, wir haben keinen 100% wasserdichten Governance-Plan, muss man vielleicht einfach dazu sagen. Und es ist sicherlich auch noch ein Themenbereich, wo ich beziehungsweise auch andere vielleicht sich noch stärker mit beschäftigen müssen. Kann auch gut sein, dass es diesen Governance-Plan in manchen Köpfen auch schon gibt. Aber wie wir uns das Ganze oder wie sich der Verein oder die Bewegung sich das vorstellt, ist im Prinzip, dass es eine neben der Exekutive, Judikative und Legislative eine Gewalt gibt, eine unabhängige Staatsgewalt, die also auch, und das ist wichtig, unabhängig von der Politik agiert. Ja, weil das ist sicherlich auch immer wieder ein Kritikpunkt, den wir uns anhören müssen, der also sagt, wenn man die Gelderzeugung und jetzt nicht per Kreditvergabe, dass die Zentralbank dann also Kreditentscheidungen trifft, sondern einfach die Entscheidung, wie viel zusätzliches Geld in Umlauf kommt. Und wir befürworten eine potenzialorientierte Gelderzeugung. Das heißt, aufgrund von Indikatoren in der Realwirtschaft, und da gibt es eben genügend Indikatoren, wie zum Beispiel auch der Zins, der sich dann am Markt bilden würde und die Kreditnachfrage bei Banken und viele weitere. Wenn diese Indikatoren praktisch anspringen, dann müsste zusätzliches Geld erzeugt werden. Das kann man relativ granular steuern. Ja, man könnte das sogar auch an die neue Technologie bündeln und sagen, man ja, lagert diesen Entscheidungsprozess zum Beispiel auch komplett aus und automatisiert ihn in dem Sinne, dass du praktisch programmatisch aufgrund von gewissen Bedingungen also dann zusätzliches Geld erzeugst, was dann verteilt wird. Ja. Das heißt, die Trennung von der Politik, also der Exekutive in dem Sinn, die muss also klipp und klar dargestellt werden, ja, sichergestellt werden, so wie es heute bei den anderen Staatsgewalten auch schon gemacht wird. Und dann ist natürlich der Prozess oder der Gedanke, dass man das Ganze irgendwie stärker demokratisiert. Ja. Man findet vielleicht auch den Begriff demokratisches Geld bei uns hier und da noch auf der Website. Wir haben das in den letzten Jahren eigentlich ein bisschen rausgenommen oder haben uns davon ein bisschen entfernt, weil es nicht so ganz klar ist, was wir überhaupt damit meinen, demokratisches Geld. Und dann müsste man hier also sehr, sehr viel ja, drüber diskutieren, was das überhaupt bedeutet. Aber der Grundgedanke ist also, dass man dieses Technokraten-Dasein von den heutigen Zentralbanken also irgendwie aufbricht und das Ganze also mehr in ja, Bürgerhand auch legt. Das heißt, irgendwie demokratisiert in dem Sinne, dass man da also mitbestimmen kann, beziehungsweise auch die Politik bestimmen kann, wer da also diese jeweiligen Entscheidungen trifft, beziehungsweise die Monetative dann auch leitet, beziehungsweise wer da für diese Institution zuständig ist. Ja. Und wie dann, wie gesagt, die jeweiligen Governance-Strukturen aussehen im Detail, um dann sowas zu ermöglichen oder darzustellen. Das bedarf sicherlich noch weiterer Forschung oder weiteren Konzepten. Eines der Konzepte, wie gesagt, ich habe schon kurz angesprochen, wäre zum Beispiel eben auch, dass man das Ganze automatisiert. Ich bin ein Freund der Technologie und ich sehe die Chancen zum Beispiel eben durch Smart Contracts, die man programmiert, die also dann auf gewisse Indikatoren in der Realwirtschaft reagieren und dann zusätzliches Geld erzeugen. Das kann relativ granular passieren, dass man also sagt, nicht nur einmal im Quartal oder einmal im Jahr oder im Halbjahr wird neues Geld erzeugt, sondern laufend und ständig. Ja. Einfach das, was die Realwirtschaft letztlich auch braucht. Ja. Und genau so stellt man dann also die Unabhängigkeit dieser Institutionen, vor allem auch von der Politik, sicher.
Jetzt hattest du ja schon gesagt, dass Vollgeld so eine internationale Idee ist und es auf der ganzen Welt Vereine und Initiativen und NGOs gibt, die sich dafür einsetzen. Für wie wahrscheinlich hältst du es, dass in einer Zukunft, die wir noch erleben werden, irgendwo Vollgeld umgesetzt wird?
Das ist natürlich eine spannende Frage. Wie ich das einschätze, ich weiß es nicht. Ich sehe einfach, dass wir in vielen, vielen Bereichen einfach Probleme aktuell aufschieben durch zusätzliche Schulden, die in Zukunft möglicherweise einfach nicht mehr tragbar werden. Man sich dann in eine Situation manövriert, wie man es vielleicht auch in Japan sieht. Das heißt Stagnation, überbordende Schuldenlasten auf staatlicher, aber auch privater Ebene und dass man diese Schulden irgendwie abbauen muss und dass dann also der Vorteil auch von Vollgeld erkannt wird, auch vor allem, dass es also ein stabileres System erzeugt, weil die Banken also nicht mehr prozyklisch das Geld erzeugen können, also Boomphasen noch stärker durch Gelderzeugung befeuern, aber auch in Bustphasen dann, wo das Geld dringend benötigt wird, das Geld nicht bereitstellen. Es hat also viele Vorteile und dass man diese Vorteile dann eben erkennt und dann vielleicht auch nach einer Krise eben sagt, also wir gehen jetzt in die Richtung und man kann das Ganze auch schrittweise machen. In Amerika hat man das auch schon diskutiert, dass man zum Beispiel sagt, es gibt dann jetzt auch für Corona wurden ja Schecks verteilt und das wurde von den Demokraten in einem ersten Entwurf eben auch zum Beispiel an so eine CBDC gekoppelt, dass man sagt, dieses Geld wird dann an die Bürger ausgeschüttet und von der Zentralbank praktisch erzeugt. Und da ist man dann schon sehr, sehr nah. Ja. Dann ist praktisch nur noch die Frage, macht man dann also auch den Switch hin zu einem Vollgeldsystem? Und der Switch wäre ja dann, dass also die Konten, das haben wir auch noch gar nicht genau beleuchtet, die Konten eben nicht mehr in der Zentralbankbilanz verwahrt werden, sondern im Prinzip dieses Geld aus jeglichen Bilanzen rausgeholt wird. Man kann sich das vorstellen wie ein Wertpapierdepot. Das läuft heutzutage auch schon so. Es gibt Depotbanken, die verwahren das Wertpapier, was man im Depot hat. Und dort steht dann einfach nur Friedemann, Doppelpunkt, keine Ahnung, eine Apple-Aktie. Ja. Und so könnte eben auch natürlich das Geldsystem laufen, dass wir also das Geld komplett aus irgendwelchen Bilanzen holen, was dann in einem Register geführt wird. Ob das Register zentral oder dezentral geführt wird, das ist für die ökonomische Debatte eigentlich irrelevant. Klar, man kann das Ganze dann auch auf ein dezentrales Register packen, um also neue technologische Effizienzen nutzen zu können. Aber genau, das ist also dann so, das wäre dann der nächste Gedanke, dass man also erkennt, was für Vorteile das hat und zum Beispiel eben auf, als Antwort auf eine Krise dann ein solches Vollgeldsystem einführt, ja. Es ist wahrscheinlicher, dass das kleinere Staaten machen, also in Island war man da sehr, sehr weit. Das wird häufig auch vergessen. Also Island hatte einen anderen Weg gewählt. Die haben keine Umfrage bei den Bürgern gemacht und haben den Bürgern nicht vor die schwierige Aufgabe gestellt, dann da irgendwie über das Geldsystem zu urteilen zu müssen, sondern das hat einfach auf Politikwegen wollte man es einführen. Und es gab also eine Partei, die war bis, ich glaube auch 2017 oder 2018, an der Macht, die also gesagt haben, wir wollen ein Vollgeldsystem einführen. Die sind dann aber über diese Panama Papers gestolpert und mussten den Regierungssitz praktisch räumen. Da ist eine andere Partei reingekommen und die haben dann gesagt, das machen wir nicht. Aber man war da relativ weit und man hat es in der Schweiz gesehen, da hat man das Ganze diskutiert. Ja. Also wahrscheinlich, wenn es ein Land gibt, das dann so ein Vollgeldsystem einführen wird, das wird wahrscheinlich nicht die EU sein oder die USA, sondern irgendein kleineres Land, was also diesen Schritt dann wagt.
Manuel, wunderbar. Wir haben wirklich viel besprochen an der Stelle. Wir könnten uns locker noch eine Stunde weiter unterhalten und vielleicht ergibt sich ja nochmal die Gelegenheit. Aber ich habe schon viel gelernt über dieses System und einfach auch viel, worüber es sich noch nachzudenken lohnt. Was du eben gesagt hast, wir leben im 21. Jahrhundert und so diese in den USA werden Schecks verschickt. Das ist schon so ein Ding irgendwie. Und das Vollgeld in Island schon sehr weit war und dann das alte Finanzsystem quasi durch so Korruptionsskandale, die sich aus diesem System ergeben haben, die da möglich waren, dann doch wieder diese Reform gestoppt haben letztlich, irgendwie durch die Hintertür. Das nehme ich so mit, da denke ich noch mal ein bisschen drüber nach. Auf jeden Fall möchte ich dir danken, dass du uns einen Einblick gegeben hast und ich kann nur jedem empfehlen, wirklich mal auf die Seite des Monetative e.V. zu gehen, weil da eben sehr solide recherchierte und gut aufbereitete Informationen sind. Ihr habt ja auch ein Spiel, kann man bei euch kaufen niederländischen Organisation, genau. Wo es Moneymaker heißt das, wo man das mal selbst ausprobieren kann, Geldschöpfungsprozess, ja. Also sehr spielerisch, es gibt Videos und man kann sich eben sicher sein, dass man nicht erstmal auf so einer Verschwörerseite ist oder so einer, ich sag mal, Geldkritikerseite, die aber eigentlich andere politische Interessen verfolgt. Wir wissen ja, eine große Protestpartei ist ursprünglich aus einer Finanzkritik ja auch entstanden, die dann zur D-Mark wollte. Genau. Deswegen vielen Dank, dass du uns mal einen Einblick gegeben hast, mir vor allem in die Idee von Vollgeld, Unterschied zu 100% Geld. Ich werde mir tatsächlich diese Folge jetzt nochmal anhören, um dir auch in allem folgen zu können und um das in meinem jetzigen Wissensstand zu verorten. Denn bei mir ist es letztlich genauso wie bei den Leuten in der Schweiz. Man fängt da an, sich damit zu beschäftigen und dann kann man noch gar keine Entscheidung treffen. Ist das gut? Ist das schlecht? Lehne ich das ab? Wie finde ich das? Ja. Sondern man muss das erstmal sacken lassen und sich noch mit weiteren Themen beschäftigen. Und CBDC, Zentralbankgeld, digitales Zentralbankgeld, das wird auf jeden Fall auch noch ein Thema sein in der Zukunft. Und wer sich dafür interessiert, den kann ich jetzt auch noch diese vierteilige Podcast-Serie empfehlen, die du gerade mit Alex Bechtel bei Bitcoin, Fiat, Rock'n'Roll gemacht hast, wo es da auch nochmal sehr ausführlich drum ging. Ja. Und ich denke aber, an dieser Stelle müssen wir das erstmal alles sacken lassen.
Ja, finde ich gut. Also vielen Dank auch, dass du Interesse hattest an dem Thema. Das freut uns natürlich sehr, freut mich sehr. Vielen Dank für die Zeit, dass ich hier auch sprechen konnte und an diesem tollen Wettbewerb, den du da veranstaltest, eben auch diese Sichtweise eben mit einfließen lassen durfte. Und ja, hat Spaß gemacht und würde mich freuen, wenn wir natürlich in Kontakt bleiben und vielleicht, gibt es ja nochmal eine Möglichkeit, dass wir zusammentreffen.
Auf jeden Fall. Was man sagen kann, ist, es gibt viel mehr Perspektiven auf das Thema Geld, als man so vermuten möchte am Anfang. Man denkt so, es gibt irgendwie die Verteidiger des jetzigen Systems und dann gibt es die, die das um jeden Preis abschaffen und über Bord werfen wollen. Aber gerade diese Nuancierungen, dass es da auch Perspektiven gibt, dass es auch Leute im bestehenden System gibt, die das trotzdem kritisch sehen und hinterfragen, das finde ich halt wertvoll herauszuarbeiten und diese Perspektiven. Und insofern vielen Dank, dass du da ja eure Perspektive mal so ausführlich erklärt hast.
Sehr gerne.
Und dann bis zum nächsten Mal.
Ja, danke, Friedemann.
Ciao.
Tschüss.
Das war die vierte Folge des Magic Future Money Podcast. Zu Gast der Ökonom Manuel Klein, der sich im Vorstand des Monetative e.V. für die Vollgeldreform engagiert. Mehr über diesen Podcast, das Magic Future Money Projekt und den dazugehörigen Schreib- und Ideenwettbewerb gibt es auf magicfuturemoney.de. Dort gibt es auch den Link zum besonderen Angebot des Sponsors dieses Podcasts, Bitwala, dem deutschen Bankkonto für Euro, Bitcoin und mehr, an den an dieser Stelle auch nochmal ein Dank geht. Die nächste Folge des Magic Future Money Podcast gibt es dann in 2 Wochen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.